wenn das Migrationspolitik als Beispiel ein Akt der Nächstenliebe ist und moralischer Anstand daran gekoppelt ist und sogar noch die Ausrichtung, dass man das mit dem Segen von Jesus Christus und in seinem Sinne tut, wie will man denn auf der Ebene überhaupt noch eine Diskussion dann führen können?
Genau, da wird ein Begriff zu einem Argument in dem Sinne, dass es ein Kampfbegriff wird.
Ja.
Und im Grunde genommen eine rhetorische Waffe. Und das ist schon nicht so einfach. Das ist schwierig. Mhm. Ich halte es auch für falsch.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Schön, wieder in vertrauter Runde zusammen zu sein, auch nach diesen ganzen turbulenten Wochen. Und freue mich sehr, dass wir wieder schön fleißig jetzt unsere Podcast-Aufnahmen machen, in derselben Regelmäßigkeit, wie wir das gewohnt sind. Bedanken uns auch an der Stelle für eure Loyalität während unserer Winterpause. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns da die Treue gehalten habt. Und gleichzeitig nochmal der Aufruf, abonniert diesen Kanal, unterstützt uns mit Like, Subscribe, weil, wie gesagt, unser kleiner, aber feiner Kanal möchte gerne noch weiter wachsen. Wir möchten gerne noch einiges machen für euch, mit euch, gemeinsam. Es wäre schön, wenn wir hier so eine gemeinsame Community mit Gleichgesinnten aufbauen würden. Wir freuen uns sehr.
Wir haben Bock auf euch. Schön, wenn ihr Bock auf uns habt. Beim Bügeln, beim Autofahren, beim Staubsaugen, ganz egal. Hört uns zu und unterstützt uns gerne auch mit Kommentaren oder auf eine andere Art und Weise.
Weil auch für uns ist es sehr bereichernd, eure Sichtweise auf die Themen zu sehen. Also wie gesagt, wir maßen uns hier gar nicht an, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern wir möchten immer gerne eine Perspektive, eine Position vermitteln, wie wir die Dinge sehen, wie Jan die sieht, wie ich die sehe. Und freuen uns über jede Anregung und auch jeden Austausch, wo es auch nochmal in eine andere Richtung geht. Natürlich auch gerne in die Bestätigung.
Deswegen vertreten wir halt eben den Standpunkt, mit uns eine Position vielleicht kennenlernen zu können, ohne dass wir eine Meinung überstülpen wollen.
In dem Sinne starten wir doch mal mit einem Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben. Und zwar ist ja in den letzten Wochen doch einiges auch passiert, auch auf der weltpolitischen Bühne. America First ist ein Stichwort, das da immer wieder präsent auch durch die Medien ging, durch die Landschaften gehallt ist. Und was sich ja auch in praktischer Umsetzung durch Donald Trump und J.D. Vance relativ auch massiv in Deutschland gezeigt hat. Und gleichzeitig antwortet Europa auf America First mit Europe United, also das heißt mehr die Vereinigung und eben nicht der Einzelne, die einzelnen nationalen Interessen in den Vordergrund stellen. Und das hat mich als Christ natürlich auf das Thema Nächstenliebe aufmerksam werden lassen. Es ging mir so ein bisschen jetzt um die Fragestellung, sind Eigenliebe, also einzelne Interessen, ist dem ja kein Vorrang zu geben? Ist das nicht in Ordnung? Hat man ausschließlich Nächstenliebe zu leben? Das heißt, die Eigenliebe komplett runterzufahren, der Nächstenliebe einen Vorrang zu geben? Und ich konnte mich dann erinnern, dass ich während meiner 12 Jahre, bis ich dann in die katholische Kirche eingetreten bin, über ein Schriftstück von Augustinus von Hippo gestolpert bin, das da hieß Ordo Amoris. Das heißt, er hat sich auch darüber Gedanken gemacht, was ist Nächstenliebe? Gibt es eine Rangfolge von Liebe? Also wie hat man das eigentlich ja zu verstehen und auszuleben?
Also schon ziemlich stark, wie du reingehst. Und typisch Kirsten, möchte ich fast sagen. Also du kommst über einen neuen amerikanischen Präsidenten, Donald Trump, und seinen Vizepräsidenten, J.D. Vance, und deren internationales Auftreten zum Themenkomplex Liebe und Nächstenliebe.
Ja, so bin ich halt. Ich beschäftige mich immer aus meiner christlichen Sichtweise heraus mit weltlichen Themen. Also ich schaue immer durch meine christliche Brille und versuche da eine Synergie zu finden.
Ja, versuchen wir mal uns ranzuwagen. Also das ist schon.
Ob das gelingt, weiß ich nicht. Das werden wir hinterher feststellen.
Also das ist schon steil. Du bist jetzt reingekommen mit dem Stichwort Ordo Amoris. Was verstehst du denn darunter?
Also ich kenne Ordo Amoris halt nur von Augustinus von Hippo. Und er hat das in einem Schriftstück ja festgehalten, wo er sich auch darüber Gedanken gemacht hat, in welcher Reihenfolge ist diese Liebe, dieser Begriff der Liebe eigentlich zu verstehen. Und er verweist da auch auf Jesus Christus hin, der in seiner ja ich glaube, wie nennt man das, dem Gebot der doppelten Liebe. Das doppelte Liebesgebot hat er ja darauf hingewiesen.
Ist das dreifache Liebesgebot?
Das dreifache Liebesgebot, okay, danke, dass du mich korrigierst so. Und da hat er ja darauf hingewiesen, also an erster Stelle steht die Liebe zu Gott, die bedingungslose Liebe zu Gott. Und an zweiter Stelle steht ja dieser berühmte Satz, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und Augustinus von Hippo hat eigentlich darauf hingewiesen, dass das eine Hierarchie ist. Also es gibt eine Rangfolge in der Liebe, auch in der Nächstenliebe. Das heißt, an erster Stelle steht die Liebe zu Gott. An zweiter Stelle steht dann auf einer Höhe, für mich, so habe ich es interpretiert, steht eigentlich die Liebe des Nächsten zu sich selbst. Und das ist eine Balance-Liebe. Also das heißt, Eigenliebe und Nächstenliebe ist in einer gewissen Ebene wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich das in Schieflage bringe, weil ich den Nächsten über meine Eigenliebe stelle, ist es nicht das, was damit gemeint ist. Und genauso umgekehrt, wenn ich die Eigenliebe über die Nächstenliebe stelle, ist das genauso wenig zielführend.
Also gehen wir mal von Anfang an da rein. Also ich sag mal, salopp gesagt, in dieser Reihenfolge der dreifachen Liebesgebotsgeschichte steht Gott an der ersten Stelle. Salopp gesagt, Gott auf die Eins. Das ist das eine. Und dann geht es weiter, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das stelle ich mir im Grunde genommen wie eine Waage vor. Wenn da etwas schwergewichtiger ist, dann kommt das Ganze in eine Schieflage. Und es geht darum, diese Waage im Grunde genommen auszugleichen und beides mit einem gleichen Gewicht im Grunde genommen zu versehen. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Wir gucken immer ziemlich stark auf das Stichwort Nächstenliebe und vergessen sowohl uns selbst als auch Gott. Und das ist nicht so ganz einfach.
Augustinus von Hippo beschäftigt sich auch extremst mit der Nächstenliebe, die er als Caritas versteht, macht aber da deutlich, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen, auf welche Art und Weise wir den Nächsten lieben. Also das heißt, Augustinus betont, dass Nächstenliebe eben nicht wahllos oder nach bloßer Sympathie erfolgen kann, sondern dass es in einer geordneten, auf Gott ausgerichteten Art und Weise passieren muss.
Und allgemein zu verstehen ist.
Ja.
Also deswegen heißen unsere katholischen Einrichtungen, die wir haben im Bereich Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindertagesstätten, Behinderteneinrichtungen, Beratungsstellen und so weiter, sind ja im Grunde genommen Einrichtungen unserer Caritas. Und es lohnt sich tatsächlich, über diesen Begriff der Caritas noch einmal auch gesondert nachzudenken. Es geht darum, eine Liebe, die praktisch ist, zu gestalten, anzugehen, auch mit der notwendigen Professionalität, die damit verbunden ist, in pädagogischer Hinsicht, in medizinischer Hinsicht, in psychologischer Hinsicht, in pflegerischer Hinsicht, wie auch immer. Da ist ein hoher Grad an Professionalität erfordert und der gilt im Grunde genommen jedem, der dann als Klient, wenn ich das einmal so sagen darf, zu uns kommt. Ob das das Kind in einer Krippe ist oder der Hochbetagte in einer Senioreneinrichtung, eine Person, die in eine psychologische Beratungsstelle geht oder eine Schuldnerberatung braucht, das spielt erst einmal keine Rolle, wie die Herkunft ist, sondern dieser Liebesdienst, diese Caritas, gilt dem Menschen als Teil der Schöpfung Gottes.
Ja, und ich finde auch noch einen ganz elementaren Punkt bei Augustinus von Hippo, der mir verdeutlicht hat, dass Nächstenliebe nicht bedeutet, dass ich die Interessen eines anderen über meine eigenen stellen muss, sondern dass auch aus einem Liebesbegriff heraus Grenzen gesetzt werden können. Als Beispiel Elternliebe. Elternliebe ist allumfassend, bedingungslos und trotzdem setzt man Kindern Grenzen. Also der Maßstab des Grenzensetzens ist immer daran auch gekoppelt, den anderen in seiner Entwicklung zu unterstützen. Also mit Liebe auch den Nächsten, ja, sag ich mal, wieder auf eine Gottzentriertheit ausrichten zu können. Also die beste Version seiner selbst werden zu können, als die Gott den anderen geschaffen hat.
Genau, es geht darum, den Nächsten zu unterstützen. Wir sagen, besser zu werden. Selbstoptimierung wäre zum Beispiel so ein Stichwort. Das, finde ich, geht ein bisschen zu weit. Es geht darum, das Leben in die Hand nehmen zu können – möglichst selbstständig, ohne große Unterstützung von anderen Einrichtungen oder Personen, wie auch immer. Wenn das notwendig ist, muss das gewährleistet sein, das ist gar keine Frage. Aber dem Menschen zu helfen, ja, selbst ins Leben gehen zu können und das Leben angehen zu können.
Ja, und aus christlicher Perspektive eben auch auf die Wahrheit Gottes hin auszurichten. Also den anderen anzuführen, nicht anführen im Bevormunden, aber anzuleiten, in seinem Bewusstsein sich auf Gott auszurichten.
Es kommt darauf an, ob er das annehmen möchte.
Das Angebot machen, es gehört ja zu dem Liebesgebot dazu, dieses Angebot zu machen.
Ja, und wenn er das nicht annehmen möchte, dann lassen wir den Menschen halt eben auch in seiner Freiheit leben. Unterstützen trotzdem weiter und lassen nicht fallen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil auch der Caritas. Ansonsten wäre es lieblos.
Ja, aber Caritas heißt für mich nicht nur immer lieb sein und sich opfern, sich aufopfern. Sondern ich finde, bei diesem Caritas-Verständnis von Augustinus von Hippo kommt sehr deutlich auch eben dieser Aspekt des Grenzensetzens. Dass nicht alles immer nur lieb sein und immer nur alles auf den anderen ausgerichtet, sich aufopfern, sich aufgeben für den anderen. Das ist nicht damit gemeint.
Nein, das ist damit nicht gemeint. Das ist ganz klar. Das ist natürlich auch im Rahmen eines liebevollen, eines karitativen Engagements, ja, ich sag mal, auch mit harten Bandagen möglicherweise sogar sich auseinandergesetzt werden muss, das ist auch klar.
Ja,
aber die Liebe und die Zuneigung zum Nächsten, die darf dabei nicht über Bord gekippt werden, sag ich mal.
Nein, weil da läuft man dann auch Gefahr, dieser ungeordneten Liebe, also was heißt, wenn ich von meiner Eigenliebe komplett weggehe, dann komme ich ja in ein Fahrwasser, was mich in Abhängigkeiten führt, weil ich den anderen ja über mich selber gestellt habe. Und es führt auch zu einer Form von, im anderen Extrem, zu Egoismus, weil ich sehr viel einfordere. Und das ist, glaube ich, auch so ein Missverständnis, wie wir andere Menschen als Nächste lieben sollen.
Wie meinst du das konkret? Wir sind jetzt sehr im Theoretischen unterwegs. Was heißt das konkret?
Also wenn ich zum Beispiel bei der Kindererziehung nach dem Willen des Kindes immer gehe und quasi dem Kind keine Grenzen setze, ist das nicht unbedingt Nächstenliebe, sondern da opfere ich mich auf, ich setze keine Grenzen und ich helfe mitunter diesem Kind auch nicht, die beste Version seiner selbst zu werden, weil dieses Kind nicht gelernt hat, über Grenzen hinauszuwachsen, mit Herausforderungen umzugehen, mit Frustration umzugehen, mit Grenzen umzugehen, auch über Grenzen hinauszuwachsen. Und das meine ich damit, dann kommst du in so eine Abhängigkeit rein, weil ich habe doch alles für dich getan. Das ist so ein Ansatz, ich tue doch alles für dich. Ich liebe dich doch von ganzem Herzen und ich tue doch alles für dich, dass es dir gut geht.
Das ist ein schlüssiges Argument, aber verhältnismäßig einfach, würde ich sagen.
Du wolltest was Praktisches
haben.
Ja,
klar. Ich glaube aber auch, dass es durchaus ein bisschen anders nochmal zugehen darf, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Das fällt mir jetzt selber ein bisschen schwer, das zu formulieren. Aber sich zum Beispiel abgrenzen von demjenigen, dem ich Liebe erweise, ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Mhm. Also zu sagen, okay, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ich muss allerdings auch auf mich selbst aufpassen, damit mich das nicht so sehr einnimmt, dass ich mein eigenes Leben nicht mehr gestalten kann. Also ich darf mich da auch dem Nächsten gegenüber nicht in der Art und Weise hingeben, wenn ich das einmal so sagen darf, dass ich mich zu sehr gehen lasse und selbst vergesse. Dann ist etwas in der Selbstliebe auch im Ungleichgewicht zur Nächstenliebe. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir mit psychisch angeschlagenen Personen zu tun haben. Wenn wir emotional eingenommen werden oder Personen versuchen, über ihre Emotionen uns einzunehmen, dann sind wir sehr schnell durchaus auch in so etwas wie, ja, Machtkämpfen, machtvollen Auseinandersetzungen. Ich glaube, da muss man wesentlich stärker aufpassen. Ich glaube, das ist etwas, worin wir in unseren familiären Bezügen, um mal etwas Kleines zu nehmen, ein kleines System zu nehmen, schnell eingenommen werden, allerdings auch in den großen Bezügen, in denen wir gerade gesellschaftlich durchaus stehen. Also wir müssen sehr gucken, wo grenze ich mich sinnvollerweise auch von jemandem oder von einem Inhalt ab.
Ich glaube auch, dass das im Moment ein Problem in unserer Gesellschaft ist, weil ich das Gefühl habe, dass man den Begriff der Nächstenliebe im Moment gleichsetzt mit dem Begriff der Toleranz.
Ich glaube, es ist sogar durchaus ein gewisser Kampfbegriff geworden. Mhm. Es ist eine scharfe Wortwahl, die ich jetzt gerade nehme. Aber es kann ja politische Gruppen geben, religiöse Gruppen geben, die sagen, wenn du so und so nicht bist, dann bist du nicht im Rahmen einer Nächstenliebe aktiv. Du bist lieblos,
genau.
Du bist nicht christlich und solche Dinge. Und da warne ich vor. Das ist, glaube ich, saugefährlich, weil es wirklich Personen, die vielleicht auch ein bisschen mehr und ein bisschen intensiver nachdenken und sich eben nicht gehen lassen, diffamiert. Und da müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Noch einmal, das passiert sowohl in der politischen Auseinandersetzung als auch in unseren ganz kleinen, wie zum Beispiel familiären Bezügen.
Ja, aber ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, dass das auch in einem Missverständnis liegt in der Nutzung des Begriffes Toleranz. Also Toleranz, so wie wir es im Moment leben und verstehen, wie ich es wahrnehme, ist nicht gleichzusetzen mit Nächstenliebe.
Nee.
Das ist nicht dasselbe.
Nein.
Und kann eigentlich auch nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Darf auch nicht. Also da müssen wir ganz genau gucken auf den Toleranzbegriff. Dazu haben wir auf unserer Homepage medienapostel.com ja durchaus auch ein bisschen Material liegen.
Ja, du hast einen wunderbaren Blogbeitrag dazu geschrieben.
Genau, wir müssen
Also könnt ihr euch gerne nochmal nachlesen. Der ist wirklich sehr, sehr spannend und ausschlussreich.
Wir müssen gucken, was Toleranz ist. Das ist zunächst einmal das Wissen um den eigenen Standpunkt. Und dann kann ich mit diesem Standpunkt, der überlegt ist, der reflektiert ist, auch mit dem anderen umgehen.
Ja, und ich finde auch nicht, dass Toleranz heißt, dass ich alles gutheißen muss, was der andere macht.
Nein, das ist genau der Punkt. Zunächst einmal habe ich einen eigenen Standpunkt. Wie gesagt, der muss überlegt sein, der muss reflektiert sein, vielleicht sogar auch durchbetet sein, wie auch immer, immer wieder überprüft. Und dann kann ich den auch entsprechend qualifiziert vertreten. Und das darf auch eine andere Position sein, als eine andere Person dieses hat. Die Toleranz, die wir im Moment so verstehen, den Toleranzbegriff, den wir im Moment so anwenden, der hat eher mit Gleichmachung zu tun. Der macht gleich, also egalisiert im Grunde genommen. Und das ist eben keine Toleranz, sondern tendenziell eher eine Gleichgültigkeit, was die Positionen angeht. Und das kann nicht richtig sein. Wir brauchen die faire, die anständige, die ehrliche Auseinandersetzung der Positionen und nicht die Gleichgültigkeit im Sinne von ist mir doch egal. Wir brauchen nicht die Gleichgültigkeit der Positionen, sondern wir müssen in die Auseinandersetzung. Ansonsten geht etwas in die Schieflage. Wir sind wieder bei dieser Waage Selbstliebe, Nächstenliebe. Wenn ich mich so sehr hingebe und vernachlässige im Sinne einer falsch verstandenen Nächstenliebe, dann geht es mir nicht gut. Dann passiert etwas in mir, was ja, ich möchte sagen, ungesund ist.
Ein wesentlicher Aspekt, den Augustinus von Hippo da auch noch einwirft, ist eben, dass Nächstenliebe auch ganz enorm gebunden ist an eine Korrektur des anderen. Also, dass es wichtig ist, deine Nächsten auch aus einer Liebe heraus, zum Beispiel auf Schwachstellen oder Fehler oder mögliche, ich nenne es jetzt so sündhafte Aspekte oder Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen auszusprechen. Also das heißt, ein Aspekt für Augustinus von Hippo ist da immer das Korrektiv.
Da sprichst du das nächste Konfliktfeld mit an. Mhm. Also neben der Toleranz oder einer falsch verstandenen Toleranz kommt jetzt halt eben auch noch einmal die Korrektur dazu. Wir merken, Liebe, Zuneigung zum Nächsten, das ist nicht einfach ein Liebhaben, das ist nicht einfach ein, ich sag's ein bisschen salopp, Heititai, sondern das ist miteinander umgehen, sich auseinandersetzen, auch durchaus vielleicht mal hart am Wind segeln. Mhm. Wichtig ist immer der liebevoll, der zugeneigte Blick aufeinander. Aber halt eben nicht im falsch verstandenen rosaroten, sondern halt eben im Interesse am Inhalt und dem Schätzen der Person, die dann etwas einbringt. Und wenn das Eingebrachte etwas Schwieriges ist, etwas Problematisches ist, etwas Fehlerhaftes ist, dann muss korrigierend eingegriffen werden. Das kann ich alleine machen oder halt eben mit anderen zusammen. Aber das findet ja statt. Das ist zum Beispiel auch das, was in Demokratie stattfindet oder im Kollegenkreis, wenn man an einem Projekt arbeitet. Das ist eine Managementaufgabe, wenn man so will.
Aber da habe ich schon sehr oft das Gefühl, dass Korrekturen persönlich genommen werden, dass da emotional darauf reagiert wird. Also man hat ganz große Probleme, mit Kritik umzugehen von anderen. Man ist verletzt, man ist beleidigt. Man nimmt es persönlich. So, das heißt, wir haben, finde ich, keine Kultur eines gesunden Korrektivs mehr, eines gesunden Kritisierens mehr, sondern das wird sofort in eine emotionale Schieflage gebracht.
Das ist ein Phänomen unserer Zeit und hochproblematisch. Mhm. Wir führen zu wenig Hintergrundgespräche und sind zu wenig in unserer Gesellschaft, und die Gesellschaft ist die Summe der Einzelpersonen, die wir haben. Wir sind zu wenig daran interessiert, sich mit den sachlichen und fachlichen Dingen auseinanderzusetzen. Und wir müssen da lernen, ich sag mal, mit wenig Emotionen mit umzugehen. Wir müssen uns mit den sachlich-fachlichen Dingen auseinandersetzen und mit der Komplexität der verschiedenen nebeneinander liegenden und ineinander greifenden Sachzusammenhänge. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Wenn wir dann auch noch das Ganze ergänzen um eine Emotionalität, wenn wir schnell beleidigt sind, eingeschnappt oder wie auch immer, dann machen wir die Sachen noch komplizierter in einer Art und Weise, dass wir Lösungen nicht mehr zustande bringen. Und dann kommt es zu Reaktionen, wie zum Beispiel aus dem Ausland. Ich schließe jetzt mal den Kreis zu deinen anfänglich gemachten Bemerkungen in Richtung Donald Trump und J.D. Vance. Dann kommt es zu den Reaktionen, dass wir zum Beispiel hochgradig irritiert sind, wenn zum Beispiel ausländische Politiker, ausländische Regierungen anders reagieren oder verstanden haben, dass es mit einer überbordenden Emotionalität in Sachdebatten nicht weitergehen kann. Und wir sind irritiert, wenn auf einmal sachlich, nüchtern, knallhart, auch in der Sache, analysiert wird und Politik gemacht wird.
Wenn ich das jetzt dann weiterdenke, könnte man ja sagen, dass die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich auch für uns ein Akt der Nächstenliebe war. Hat uns korrigiert. Wie auch immer man dazu stehen mag, das lasse ich jetzt mal völlig offen, aber den Gedanken würde ich schon gerne mal einführen, dass wir nicht gewohnt sind, kritisiert zu werden, dass wir nicht gewohnt sind, öffentlich eher einen Spiegel vorgehalten zu bekommen.
Ich glaube, wir dürfen tatsächlich das Gedankenexperiment wagen. Ich glaube, wir müssen es sogar, auch wenn das Wort müssen schwierig ist. Wir müssen das Gedankenexperiment wagen, dass das, was zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt wurde, durch J.D. Vance, und das, was weiterhin zum Beispiel aus dem US-amerikanischen Bereich an Inhalten kommt, das ist ja nicht nur lediglich diese eine Rede, dass wir das genau analysieren, vor allem auf die Sachlichkeit und die Fachlichkeit, genau analysieren und dann unsere Rückschlüsse ziehen. Ich sage tendenziell erst einmal weg mit den Emotionen, weg damit, dass wir uns darüber aufregen, echauffieren, wie auch immer, sondern gucken wir, wozu das Ganze führt oder führen kann. Was sind denn die Folgen möglicherweise daraus? Wenn J.D. Vance oder die US-amerikanische Regierung möchte, dass wir ein starkes Europa sind, das ist ja eine Aussage, die getätigt haben. Dann hauen die gerade gewaltig auf den Tisch, kritisieren uns massiv. Und die Folge daraus ist, dass Europa auf einmal stärker zusammensteht. Die Folge war zum Beispiel davon, dass wir aus den Gesprächen zur Ukraine ausgeschlossen waren als Europäische Union, dass in Paris sich die Regierungschefs zusammengesetzt haben und einen Gipfel kurzfristig einberufen durch Macron zustande gebracht haben und dadurch auch ein hohes Maß an Einigkeit ja belegt haben und daran weiterhin arbeiten werden. Also durch das massive Kritisieren passiert auf einmal ein Zusammenrücken, ein Zusammenschluss.
Ich habe das noch in einem anderen Zusammenhang gemeint. J.D. Vance ist ja bekennender Katholik und hat in seiner Rede auch Papst Johannes Paul II. Erwähnt. Das heißt, ihm sind ja Begriffe wie Nächstenliebe und so durchaus geläufig, auch das Konzept der Nächstenliebe, das Verständnis der Nächstenliebe. Und natürlich ist es ein Problem, wenn jemand, der aus einem katholischen, christlichen, verankerten Bewusstsein kommt, natürlich auf Nichtchristen trifft. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Ich komme ja eben auch aus einer eher esoterisch-spirituellen Szene, bevor ich dann den Weg in den katholischen Glauben gefunden habe. Und da war ein geläufiger Begriff, was man immer gleichgesetzt hat mit Nächstenliebe, der Begriff der bedingungslosen Liebe. Das heißt, als ich erkannt habe, dass das gar nicht dasselbe ist, weil bedingungslose Liebe heißt eben, dass du unabhängig von allen Eigenschaften, Handlungen oder Verdiensten immer unabhängig dein Gegenüber liebst. Und das ist zutiefst emotional und eher humanistisch begründet. Und das trifft natürlich jetzt auf jemanden, der mit einem katholischen Verständnis, vielleicht auch seiner politischen Einstellung, seines politischen Handelns, auf eine westliche Welt trifft, wo das weniger vorherrschend ist. Ist jetzt mal eine These.
Ich verstehe noch nicht wirklich, was du mir damit sagen möchtest.
Ich will also dir damit sagen, dass es schwierig ist, dass ich da auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt als Christ die christliche Brille aufhabe, dass es schwierig ist, Nächstenliebe zu leben, wenn auf der anderen Seite ein Unverständnis dessen ist, welche Werte mich geprägt haben, welches Verständnis mich prägt, weil auf der anderen Seite das dann auf ein eben nicht christliches Fundament stößt, was dann zu Missverständnissen führen kann.
Aber christliches Profil ist es, Nächstenliebe zu leben, auch wenn der Nächste nicht versteht, was dich motiviert oder treibt.
Und genau
oder
das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Genau das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Dass man Nächstenliebe praktiziert, unabhängig davon, also als Christ Nächstenliebe praktizieren, unabhängig davon, ob der andere verletzt ist, beleidigt ist, auf das Korrektiv, was Augustinus von Hippo angesprochen hat. Wenn man das lebt und aus der Liebe heraus handelt, muss es unabhängig davon sein, wie der andere damit umgeht.
Ja, ganz klar. Ansonsten wäre es in einem Abhängigkeitsverhältnis und dann kommt die Liebe in eine Schieflage.
Ja, da fällt mir ein schöner Satz von Dietrich Bonhoeffer ein, der gesagt hat, Nächstenliebe ist eben nicht grenzenlose Hingabe, sondern gebundene Verantwortung. Und gebundene Verantwortung heißt für mich auch, dass ich für den anderen, meinen Nächsten, Verantwortung übernehme, indem ich ihn auch auf Missstände oder etwas hinweise, was ihm vielleicht gar nicht bewusst ist. Und das meine ich sowohl im Kleinen wie im Großen.
Ja, finde ich wichtig, was du sagst. Überhaupt dieses Wort, diesen Begriff Verantwortung reinzubringen, ein Wort, das ich sowieso gerne mag, mhm, und das ich auch deutlich unterrepräsentiert finde im politischen Diskurs, aber auch in den persönlichen Beziehungen, in denen wir stehen. Wir haben verlernt, mit diesem überbordenden Toleranzbegriff, dass also wir nicht unbedingt mehr in Verantwortung stehen. Auch da haben wir durchaus Defizite. Ich glaube, da müssen wir unbedingt, in diese Richtung müssen wir unbedingt wieder zurück und darüber müssen wir neu und anders nachdenken. Verantwortung hat auch etwas, ja, von Liebe und ist auch Teil des Umgangs, des liebevollen Umgangs miteinander.
Und wie gesagt, für mich gehört zum liebevollen Umgang miteinander auch ein Korrektiv dazu. Etwas korrigieren, etwas klären, etwas in Ordnung bringen, eben ohne emotional sich da zu involvieren, sondern ja, wirklich zu sagen, das ist mein Standpunkt, wie ist dein Standpunkt? Sehe ich das richtig? Nimmst du das richtig wahr? Wie soll denn sonst Dialog entstehen? Wie soll denn sonst Communio entstehen?
Genau.
Wenn ich entweder mich opfer, dann erwarte ich von dem anderen, dass er mein Opfer erkennt. Oder ich selbst eben mich als Maß der Dinge nehme und dann mache ich das auch zulasten eines Gegenübers. Das ist eine Disbalance.
Es geht ja in der Liebe immer auch darum, dass es weitergeht, dass man eine Zukunft hat, dass etwas sich entwickeln kann, dass etwas gelingen kann. Also es ist immer im liebevollen Tun miteinander in die Zukunft ausgerichtet. Und das müssen wir, glaube ich, unbedingt im Kopf behalten und auch im Herzen vielleicht, dass wenn ich mich opfere zum Beispiel, ein Opfer setzt einen Endpunkt. ganz oft bricht damit etwas ab. Mhm. Das hat nicht unbedingt immer etwas mit Liebe zu tun. Das kann nicht richtig sein. Da ist Entwicklung, glaube ich, durchaus ziemlich stark eingeschränkt. Meine eigene, aber auch die für den anderen.
Ich werfe noch mal einen weiteren Begriff rein, der mir aus der Achtsamkeitstheorie geläufig ist. Das ist der Begriff der radikalen Akzeptanz. Auch etwas, was geläufig immer ein bisschen gleichgesetzt wird mit Nächstenliebe oder ein Aspekt von Nächstenliebe ist, dass ich den Menschen und seine Situation so annehme, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Und für mich beinhaltet diese radikale Akzeptanz, dass sie eben keine moralische Wertung vornimmt. Also da findet kein Korrektiv statt, weil ich den anderen ja bedingungslos so akzeptiere und die Situation so akzeptiere, ohne sie verändern zu wollen.
Ja, finde ich ein bisschen schwierig.
Das ist auch mir aufgefallen, als ich dann, wie gesagt, Augustinus von Hippo gelesen habe, die Ordo Amoris, dass mir bewusst geworden ist, Nächstenliebe ist eben nicht passiv und auch nicht neutral. Also ich finde, die radikale Akzeptanz hat so einen Aspekt von Neutralität, also eine Gelassenheit. Du hast vorher gesagt, im Begriff der Toleranz, eine Gleichgültigkeit. Und das nehme ich auch wahr, aber so wie ich die Augustinus von Hippo verstanden habe, geht aber ja die Nächstenliebe, dient ja dazu, letzten Endes einem höheren Ideal, sprich Gott, zu dienen.
Ja.
Und das fällt ja dann in so psychologischen oder achtsamkeitstheoretischen Begriffen wie radikale Akzeptanz, fällt das ja weg, weil das Korrektiv fehlt.
Genau. Also das geht uns im Christentum, auch im katholischen Christentum, immer darum, auch eine Position einzunehmen, einen Standpunkt wahrzunehmen und nicht einfach den anderen radikal zu akzeptieren oder maximal tolerant zu sein in unserem heutigen Verständnis, sondern es geht viel eher darum, ich habe einen Standpunkt, der ist überlegt und zu dem stehe ich auch. Das schaffe ich nicht, wenn ich den anderen radikal akzeptiere, dann verliere ich mich ja im Grunde genommen in einem gedanklichen Nirvana, möchte ich ja fast sagen. Also dann ist ja alles irgendwie in einer Wolke und es wird nichts mehr konkret. Und wie soll denn da etwas funktionieren? Mhm. Unser Leben ist praktisch und es hat Härten, es hat Kanten und damit muss ich umgehen. Und es ist nicht alles weich und wolkig.
Ja, wie gesagt, diese Neutralität ist mir so ein bisschen aufgestoßen, weil ich schon auch glaube, dass jede erfolgreiche Kommunikation und auch jedes gesunde Menschsein mit Reibung zusammenhängt. Also unbedingt. Menschen müssen sich reiben.
Ja.
Ich glaube, ohne Reibung entsteht kein Wachstum, entsteht keine Weiterentwicklung, entsteht kein Fortschritt.
Naja, schauen wir auf die Politik. Also wir leben ja in einer Zeit, in der, ich sag mal, ich drück's mit meinen Worten aus, dass das progressive Zeitalter im Grunde genommen zu Ende geht, auf jeden Fall schwächer wird, sag ich mal. Und gleichzeitig kommt mehr Reibung rein, weil Standpunkte stärker vertreten werden. Es wird mehr argumentiert. Und ich glaube, genau das ist auch richtig. Also wir brauchen den Austausch von Argumenten, um dann entsprechend Sachpolitik machen zu können. Wir müssen uns daran abarbeiten, wo stehen wir gerade, zum Beispiel in der Rentendiskussion. Also diese Gesellschaft, in der wir leben, wird älter und älter und kaum einer wagt sich an die Thematik der Renten, der Versorgung älter werdender Menschen. Dem gehen wir gerade aus dem Weg. Das dürfen wir aber eigentlich gar nicht, sondern wir müssen uns dem stellen. Das ist auch ein bisschen taktierend, gar keine Frage, weil man Wählergruppen nicht verschrecken möchte und man braucht sie für die nächste Wahl. Aber wir müssen uns mit den Themen auseinandersetzen. Machen wir das nicht, haben wir einen Mangel in der Nächstenliebe. Wehretat ist auch ein solches Thema. Der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Unsere komplette Außenpolitik steht gerade deutlich in Frage. Also wir müssen in die Sachdiskussion, wir müssen in die fachliche Auseinandersetzung mit diesen Themen und dürfen da nicht einfach das Ganze, ja, schwurbelig, sag ich mal, in eine Wolke packen, sondern es muss Butter an den Kartoffeln. Und das schaffen wir nur, wenn wir einen guten Umgang miteinander haben. Ich sage den liebevollen Blick aufeinander. Und dann gehen wir in die Sachauseinandersetzung. Und dann können wir das auch.
Das ist jetzt eine die politische Dimension. Ich würde die Nächstenliebe, so wie Augustinus das auch getan hat, nochmal viel kleiner runterbrechen. Ich finde, die Nächstenliebe fängt ja auch mit deinem direkten Nächsten an. In Partnerschaft, in Familie, in Freundschaft, in wie auch immer. Die erste Parzelle, wo ja diese Nächstenliebe praktiziert werden muss, ist ja ich und der Nächste. Und mein direkter Nächster ist mein privates Umfeld. Das heißt, auch da finde ich ja, das, was man im Großen, was du gerade im Großen aufgezeichnet hast, gilt ja auch für das Kleine. Dass ich auch da lerne, eben mich in einer Partnerschaft, familiär, mit Kindern, mit Großeltern, eben in eine Balance zu finden, wo es auch heißt, die Rangfolge Gott und dann liebe deine Nächsten wie dich selbst, wo auch diese Balance da ist und wo auch ein Korrektiv da ist, wo Auseinandersetzung da ist, wo Kommunikation da ist. Ich glaube, dass das gerade auch in Partnerschaften essentiell ist. Also das heißt, wenn da was in Disbalance gerät, dann hat das ja auch wieder Konsequenzen. Ich bezeichne das immer so, als ob man einen Stein in einen Teich reinwirft und der dann seine Kreise zieht. Je nachdem, welche Qualität dieser Steinwurf hat, welches Fundament auf diesem Steinwurf ist, werden die Kreise, die konzentrischen Kreise, die sich daraus ergeben, eine Qualität haben, die sich dann auch wiederum gesellschaftlich manifestiert.
Ja, ganz klar. Jetzt bin ich natürlich nicht unbedingt sehr qualifiziert, über Partnerschaft zu sprechen. Das kriege ich nicht so wirklich hin. Ich würde das noch einmal ein bisschen weiten auf zum Beispiel Freundeskreise oder Kollegen am Arbeitsplatz oder irgendwie Personen, mit denen man in einem Team etwas Gemeinsames bewerkstelligen möchte, sag ich mal. Ja, also da muss man schon gucken, dass alles ja in einem guten Austausch ist.
Wo wir uns ja beide einig sind, ist, dass Nächstenliebe für mich eine Grundlage wäre für eine respektvolle Kommunikation und auch ein respektvolles Miteinander, ein respektvolles Handeln, setzt allerdings voraus, dass man auf ein Gegenüber trifft, was nicht von seinen Emotionen geleitet ist.
Eindeutig. Ansonsten wird diese emotionale Person oder Personengruppe den Diskurs dominieren und damit letztlich herabqualifizieren.
Wie könnte jetzt denn diese Nächstenliebe-Definition von Augustinus von Hippo aus deiner Sicht zum Beispiel hilfreich sein in Fragen der Migration, in Fragen der sozialen Gerechtigkeit?
Oh, das ist natürlich jetzt ein dickes Fass, was du aufmachst.
Ja, aber wie könnte so ein respektvolles Verständnis für die Bedürfnisse aller da zielführend sein?
Also es fällt mir schon schwer, jetzt eine politische Programmatik.
Mir geht es um die Nächstenliebe-Thematik. Also wie kann, weil mir begegnet das ja auch in meinem privaten Umfeld, ein Verständnis, Migrationspolitik heißt Nächstenliebe, Grenzen auf, alles rein. So, das heißt, soziale Gerechtigkeit heißt, alle müssen aus dem Aspekt der Nächstenliebe, jeder hat das Recht auf eine Grundversorgung, jeder hat das Recht auf ein Basiseinkommen, jeder hat das Recht auf Bürgergeld. Also da sind ja doch auch Verständnisse, die mir auch begegnen in politischen Diskussionen, auch im privaten Umfeld, wo das ja durchaus miteinander in Zusammenhang gebracht wird.
Ja, ich finde diese Verständnisse einigermaßen schwierig. Also natürlich können wir sagen, den Migranten müssen wir aufnehmen, um ihn zu unterstützen, ihm zu helfen, wie auch immer. Ich habe da ein gewisses Maß an Verständnis für. Wir müssen allerdings auch darauf schauen, was nützt uns und was schadet uns. Also, dass wir natürlich denjenigen aus seinem Boot herausholen müssen, der auf dem Mittelmeer irgendwie versucht, über das Mittelmeer von A nach B zu kommen, das ist doch völlig klar. Also Seenotrettung und so weiter hat zu erfolgen. Ob damit aber allerdings dann auch sofort verbunden ist, dass diese Person bei uns dann auch aufgenommen wird, angenommen wird, unterkommt, da müssen wir gucken, ob das richtig ist und was damit verbunden ist. Also wenn zum Beispiel, also ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und vielleicht werde ich da auch kräftig für kritisiert, aber wenn wir zum Beispiel schauen, wer kommt als Migrant, als Flüchtling, als geflüchtete Person schwerpunktmäßig zu uns, dann fällt mir schon auf, dass es vor allem kräftige junge Männer sind, die sich auf den Weg machen, die fliehen. Wenn aber da ein politisches System ist, aus dem man heraus flieht, dann fliehen nicht lediglich schwerpunktmäßig kräftige junge Männer, sondern alle. Junge, alte, Männer, Frauen, Kinder, Greise und so weiter. Und gerade die machen sich nicht unbedingt auf den Weg, sondern es wird gezielt geschaut, wen schicken wir denn los? Wie schmeißen wir denn zusammen, um zum Beispiel eine Schleuserorganisation bezahlen zu können, dass diese Person dann sich auf den Weg machen kann? Also da ist schon durchaus etwas in einer gewissen Schräglage, Schieflage. Da wollen wir doch mal ehrlich sein. So, und es gehört dazu, halt eben dieses auch anzusprechen und dann an politischen Konzepten zu arbeiten, dass man damit umgeht. Ich kann natürlich verstehen, dass Menschen, Länder, Systeme, die politisch schwierig sind, die religiös-politisch geprägt schwierig sind, dass man die verlassen möchte, dass man da raus will. Gleichzeitig müssen wir allerdings auch darauf achten und schauen, was heißt das für uns? Wie wirkt sich das in unserer Gesellschaft aus? Auch wir kommen doch durchaus dann in eine Schräglage, in eine Schieflage. Bei uns ist dann auch etwas nicht mehr unbedingt in der Balance. Und das sehen wir ja gerade durchaus in unserer recht aufgeheizten politischen Stimmung. Die Wahlergebnisse, die wir haben, die Stimmung, die wir haben, sind Ausdruck einer gewissen Schieflage. Und das ist nicht einfach nur mediengemachte Stimmungsmache, sondern da ist etwas passiert in den letzten Jahren in unserem Land. Das war zum Thema Migration jetzt gerade eine kleine Ausführung von mir.
Ja, wobei ich da noch einwerfen wollen würde, wenn ich ganz kurz darf. Da ist für mich aber halt auch die Problematik, deswegen reite ich so auf den Begriff der Nächstenliebe rum. Das wurde ja sehr viel als Akt der Nächstenliebe, die aktuelle Migrationspolitik wurde ja auch sehr viel als Akt der Nächstenliebe postuliert. Das heißt, moralisch anständigen. Das sind die guten Menschen. Wir sind die, die Nächstenliebe praktizieren. Bis hin zu Schlagwörtern wie, was würde Jesus dazu sagen? Wo ich dann mich schon gefragt habe, da kommen wir ja langsam in einen Bereich rein, wo Menschen sich anmaßen, was Jesus sagen würde. Das ist schon mich, also das heißt, da wird ja auch nicht vor dem Missbrauch der christlichen Lehre für die eigene politische Agenda Halt gemacht.
Genau.
Und das ist etwas, wo ich mich halt damit beschäftigt habe und gesagt habe, okay, wenn das Migrationspolitik als Beispiel, also ich möchte es da auch nicht so weit drauf rum, als Beispiel ein Akt der Nächstenliebe ist und moralischer Anstand daran gekoppelt ist und sogar noch die Ausrichtung, dass man das mit dem Segen von Jesus Christus und in seinem Sinne tut. Wie will man denn auf der Ebene überhaupt noch eine Diskussion dann führen können?
Genau, da wird ein Begriff zu einem Argument in dem Sinne, dass es ein Kampfbegriff wird.
Ja.
Und im Grunde genommen eine rhetorische Waffe. Und das ist schon nicht so einfach. Das ist schwierig. Mhm. Ich halte es auch für falsch. Sondern wir dürfen uns bei allem Verständnis, dass wir zum Beispiel Migranten gegenüber aufzubringen haben, ich will das sehr klar sagen, gleichzeitig müssen wir auch schauen, welche Folgen hat das für uns? Was tut uns gut? Welchen Platz habt ihr als Migrant dann bei uns? Was erwarten wir von uns? So wie ihr auch von uns etwas erwarten könnt. Also es ist ein Geben und Nehmen im Grunde genommen.
Nein, wir haben eine Verantwortung für den Nächsten.
Ja, natürlich.
Wir haben eine Verantwortung.
Und für uns.
Für unseren Nächsten und uns. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist eine Balance.
So, und daraus können wir dann natürlich auch unsere ethischen und auch moralischen Rückschlüsse ziehen. Ich finde das wichtig. Bei aller politischen, tagesgeschäftlichen Problematik, die damit verbunden ist. Aber das ist halt eben ein gedankliches Fundament, auf dem wir durchaus auch stehen können. Und ich glaube, das darf auch angesprochen werden.
Ich teile deine Einschätzung da. Also wie gesagt, das war jetzt etwas sehr Ausführliches zum Thema Migrationspolitik. Es zeigt mir aber nochmal abschließend, weil wir kommen schon langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, dass Nächstenliebe, dass dieser Begriff der Nächstenliebe einfach so inflationär und auch missbräuchlich verwendet wird, dass es so einfach nicht stimmt. Und so hat Jesus das auch nicht gesagt und so hat Jesus das auch nicht gemeint. Und so wie Augustinus von Hippo das dargestellt hat, möchte ich es nochmal zusammenfassen. Nächstenliebe ist eben nicht bedingungslose Liebe oder radikale Akzeptanz, sondern Nächstenliebe heißt eine auf Gott ausgerichtete, auf Wahrheit ausgerichtete Liebe, die den Nächsten nicht über mich selbst stellt, sondern in einer Balance bleibt.
Ich glaube auch, dass der Begriff Liebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, alles, was damit zusammenhängt, etwas ist, was wir unabhängig von tagespolitischen Notwendigkeiten überlegen müssen. Was wir unabhängig davon durchdenken und reflektieren müssen, was gerade en vogue ist, sondern wo etwas Generelles in den Blick genommen werden kann. Dann haben wir auch mehr Klarheit in den Begrifflichkeiten, wenn sie eben nicht abhängig sind von dem, was gerade das politische Tagesgeschäft bestimmt. Dann haben wir einen Grund, auf dem wir gut stehen können.
Ja, das ist generell einfach ein Problem. Ich würde es nicht nur auf die Politik beziehen wollen, sondern ich komme nochmal, das ist für mich ein generelles Problem, wenn man Nächstenliebe an moralische eigene Werte, an eine eigene ideologische Sichtweise. Also wenn ich mich als Maßstab nehme und daran den Begriff der Nächstenliebe koppel, ist das genau das, was eigentlich Augustinus von Hippo gesagt hat, was Nächstenliebe nicht ist.
So ist es.
Hinterlasst doch gerne mal in euren Kommentaren, wie ihr den Begriff der Nächstenliebe definieren würdet, wie ihr ihn versteht. Vielleicht haben wir beide uns auch hier völlig geirrt. Es wäre spannend, das aus eurer Perspektive zu hören. Wir freuen uns sehr darüber. Jan, ich danke dir für dieses Gespräch und freue mich auf den Podcast in der nächsten Woche. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.